befürworte sie nicht nur. Ich habe jetzt jahrelang dafür gekämpft, bin jetzt über 4,5 Jahre Innenminister, und als ich vor 3,5 Jahren, als Österreich ganz besonders auch von einer illegaler Migration betroffen war, ich habe die Zahlen genannt an der burgenländischen Grenze, habe ich gesagt, wir müssen darüber reden, wie wir solche Rückkehrzentren einrichten. Gemeinsam mit Dänemark haben wir ein Projekt vorangetrieben, das war damals ganz konkret Ruanda. Damals gab es die rechtlichen Möglichkeiten nicht. Ich habe gesagt, wir müssen auch wieder Richtung Syrien und Richtung Afghanistan abschieben. Da haben 2/3 der europäischen Länder den Kopf geschüttelt, wie man so etwas vorschlagen kann. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass alle, fast praktisch alle europäischen Länder der Meinung sind, dass wir das tun sollen. Und daher sind wir auch, oder sind, war Europa auch bereit, hier die Regeln klar zu ändern, ja, zu verschärfen.
Willkommen am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. Mein Name ist Amra Mulic und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen und sprechen über aktuelle Schlagzeilen. Diese Woche begrüße ich Innenminister Gerhard Kahner im Studio. Im Fokus stehen die EU-Einigung auf Abschiebezentren in Drittstaaten und 2 Millionen neue Reisepässe. Herzlich willkommen, Herr Innenminister.
Grüß Gott.
Die EU hat sich auf ein Gesetz geeinigt, das schnellere und effektivere EU-weite Verfahren für die Rückkehr von Personen ermöglicht, die sich illegal in EU-Mitgliedstaaten aufhalten. Ebenso wie eine EU-weite Regelung für Abschiebezentren in Drittstaaten. Was bedeutet das konkret für die Asylpolitik?
Es sind da mehrere Dinge in der Frage verknüpft. Zunächst einmal das Wichtigste ist, dass nach fast einem Jahrzehnt Diskussion es eine Einigung gab zu einem Asylpakt, der vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist. Und das war eine Diskussion, die viele Jahre gedauert hat, aber die endlich jetzt auch gilt. Und das ist das Wichtigste. Warum? Weil es sagt, dass wir an den Außengrenzen schnellere, strengere Verfahren haben werden, dass die EU-Außengrenzen noch dichter werden müssen, dass wir auch beispielsweise in Österreich die Möglichkeit haben, Rückkehrzentren einzurichten, dass wir die Möglichkeit haben, Schnellverfahren durchzuführen, dass wir einfach deutlich strenger und schärfer werden in den Regelungen. Das besagt der Asylpakt auf europäischer Ebene. Damit komme ich aber zur Rückkehrverordnung und zur Einrichtung von sogenannten Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union. Der Asylpakt auf europäischer Ebene wird nur funktionieren. Ich bin auch davon überzeugt, der wird nicht vom ersten Tag an funktionieren. Ich habe das mehrmals in Interviews auch gesagt, das ist keine Wundertüte, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wird aber nur dann funktionieren, wenn insgesamt weniger Druck auf die EU-Außengrenzen zukommt. Wie kommt weniger Druck auf die EU-Außengrenzen zu? Wenn wir einerseits Verfahren außerhalb der Europäischen Union ermöglichen, und wenn wir Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union ermöglichen. Und die Rückkehrverordnung besagt eben, dass es die Möglichkeit gibt, solche Rückkehrzentren auch einzurichten. Und das wird dazu führen, dass Europa und damit auch Österreich weiter massiv entlastet wird.
Was umfasst das EU-Gesetz alles?
Was umfasst das Gesetz? Also zunächst, was wichtig ist, dass wir, das Gesetz ist das eine, Papier ist geduldig, viel wichtiger ist, dass wir in die Umsetzung kommen. Und wir haben ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch viele Punkte verändert, verschärft, was dazu geführt hat, dass die Zahl an illegalen Grenzübertritten massiv gesunken ist und auch die Zahl der Asylanträge massiv gesunken ist. Nur zwei wenige Zahlen. Etwa an der burgenländisch-ungarischen Grenze, das ist jene Grenze, die über Jahre massiv über Gebühr belastet war, sind die Zahlen massivst zurückgegangen. Vor 4 Jahren beispielsweise hatten wir in einer Woche über 3000 illegale Grenzübertritte. Jetzt waren es letzte Woche, glaube ich, 16 oder 17. Das ist eine massive Reduktion, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir auch bei den Asylanträgen massiv gesunken sind, was real bedeutet, dass wir beispielsweise in den ersten 4 Monaten dieses Jahres es so war, dass mehr Asylantragsteller das Land verlassen haben, als zusätzliche Asylanträge dazugekommen sind. Das heißt, es gelingt hier eine Entlastung für die Bevölkerung herbeizuführen. Das muss aber nachhaltig abgesichert werden. Und daher diese Regelungen national, aber auch auf europäischer Ebene. So, jetzt nur mal, was beinhaltet diese Regelung? Ist das, was ich gesagt habe, dass wir ins Tun kommen? Papier ist geduldig, Gesetze sind schnell geschrieben, meist. Viel wichtiger ist das konkrete Projekt. Daher hat Österreich gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Niederlande und Griechenland eine sogenannte Gruppe der Umsetzer gegründet, die gesagt haben, wir wollen ganz konkret Länder oder mit Ländern Gespräche führen, die Partner sein könnten, ein derartiges Rückkehrzentren mit uns in dieser Gruppe umzusetzen. Und diese Gespräche haben schon vor einigen Monaten dazu begonnen. Wir haben aber auch vereinbart in dieser Gruppe der Umsetzer, dass wir darüber stillschweigen haben. Warum? Weil wir auch unsere Gesprächspartner nicht vor den Kopf stoßen wollen, weil es darum geht, etwas umzusetzen. Nicht etwas anzukündigen, sondern konkret umzusetzen. Und jetzt nochmal, was ist unser Zeitplan, den wir uns vorgenommen haben? Wir wollen bis Jahresende konkret ein Land als außerhalb der Europäischen Union definiert haben, sodass wir nächstes Jahr ganz konkret auch in die Umsetzung kommen. So stelle ich mir vor, wie man ganz konkret Dinge verändert und auch umsetzt.
Wie kann man sich so ein Rückkehrzentrum vorstellen in einem Drittstaat?
Ist zu früh darüber zu reden. Klar ist, dass es nach den europäischen Regelungen sein muss. Alles andere ist jetzt Inhalt von Gesprächen, die begonnen haben und die weiterzuführen sind. Entscheidend ist, dass Menschen, die illegal aufhältig sind, die kein Bleiberecht in Österreich haben, Österreich auch wieder verlassen müssen. Und damit man vielleicht eine gewisse Vorstellung bekommt, wie so etwas sein könnte, erzähle ich ein Beispiel. Ich war im letzten Jahr in Jordanien und habe mir ein Flüchtlingslager von syrischen Flüchtlingen angesehen in Jordanien, Nachbarland von Syrien. Satari nennt sich dieses Flüchtlingslager. Dort sind, wie ich dort war, waren ungefähr 80.000 syrische Flüchtlinge untergebracht. Zu Spitzenzeiten waren dort 140.000. Dieses Lager ist wie ein Flüchtlingslager eben organisiert ist. Da gibt's natürlich etwas zu essen, werden die Menschen versorgt, aber es gibt auch Schulen, es gibt Spitäler. Es ist kein Luxus, klarerweise, aber die Menschen sind dort sicher auch untergebracht. Weil sie ihr Land aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien verlassen mussten, sind sie eben ins Nachbarland geflohen und haben dann, nachdem sie nach einer gewissen Zeit gesehen haben, und das war dann eben im Jahr 2015 so, im Jahr 2022 so, als viele gekommen sind, die Perspektivenlosigkeit gesehen haben, dass in ihrem Land, Heimatland Syrien, kein Frieden kommt, haben diese Flüchtlingslager verlassen und sind Richtung Europa gegangen und haben dann ihre Familie nachgeholt. Das waren die, was wir erlebt haben, 2015 und 2022. Und da sage ich, warum soll es nicht auch die andere Richtung letztendlich gehen? Wenn ich sehe, dass in dem Land wieder Ruhe einkehrt, aber vielleicht doch nicht alles so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Warum soll man nicht zumindest in die Region zurückkehren? Ja, zurückkehren müssen. Also diese Möglichkeiten haben wir mit den neuen Regelungen.
Sie befürworten diese Lösung. Warum eigentlich?
Ich befürworte sie nicht nur. Ich habe jetzt jahrelang dafür gekämpft. Bin jetzt über 4,5 Jahre Innenminister und als ich vor 3,5 Jahren, als Österreich ganz besonders auch von einer illegaler Migration betroffen war. Ich habe die Zahlen genannt an der burgenländischen Grenze, habe ich gesagt, wir müssen darüber reden, wie wir solche Rückkehrzentren einrichten. Gemeinsam mit Dänemark haben wir ein Projekt vorangetrieben. Es war damals ganz konkret Ruanda. Damals gab es die rechtlichen Möglichkeiten nicht. Ich habe gesagt, wir müssen auch wieder Richtung Syrien und Richtung Afghanistan abschieben. Da haben 2/3 der europäischen Länder den Kopf geschüttelt, wie man so etwas vorschlagen kann. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass alle, fast praktisch alle europäischen Länder der Meinung sind, dass wir das tun sollen. Und daher war Europa auch bereit, hier die Regeln klar zu ändern, ja, zu verschärfen.
Was für ein Signal wird hier von der EU gesendet? Wie ist hier der weitere Fahrplan für die einzelnen Mitgliedstaaten, auch für Österreich jetzt?
Ja, der Fahrplan war so, dass wir eben vor wenigen Tagen, dass der Asylpakt in Kraft getreten ist, die nationale Umsetzung. habe es gesagt und ich erwarte mir jetzt nicht von der ersten Sekunde oder von den ersten Tagen an Wunderdinge davon, aber ich erwarte mir einfach deutlich weitere Verbesserungen. Und ich habe die Zahlen genannt, wir haben uns schon massiv verbessert, sind die Zahlen massiv zurückgegangen. Aber unser Job ist es ja, nicht auf dem auszuruhen, und ich sage immer, das ist kein Grund zum Jubeln, dass dem so ist, sondern es ist Auftrag, hart in diese Richtung auch weiterzuarbeiten, sich nicht darauf auszuruhen, sondern das auch nachhaltig abzusichern. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ein Asylsystem kann nur funktionieren, wenn es streng, hart und damit gerecht ist. Wenn es vor Missbrauch geschützt wird, denn nur dann kann man auch jenen helfen, die tatsächlich auch unsere Hilfe brauchen. Und das soll auch so sein.
Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Und zwar haben Sie vor kurzem, wurde der 2-millionste Reisepass ausgestellt. Er ist einer der sichersten seiner Art weltweit. Warum?
Ja, weil sich gescheite Menschen Gutes überlegt haben. Im Konkreten die österreichische Staatsdruckerei, die der Partner des Innenministeriums ist, aber nicht nur, sondern gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Niederösterreich, die Expertinnen und Experten in diesem Bereich sind, die große Erfahrung haben von den Flughafenkontrollen zum Beispiel. Welche Dinge werden gefälscht? Was wird gefälscht? Und wenn man diese Erfahrung hat und gleichzeitig eine gute Technologie hat, wie die österreichische Staatsdruckerei, dann gelingt es eben, so einen Pass zu entwickeln, wie wir ihn entwickelt haben. Wie gesagt, 2 Millionen davon sind mittlerweile ausgestellt worden. Fälscher haben sich einige Male daran versucht und sie sind, und das ist erfreuliche, bisher kläglich daran gescheitert, weil es eben Sicherheitsmerkmale gibt, mit denen eben diese Fälscher nicht gerechnet haben, dass es so etwas überhaupt gibt. Und da kann man auch beruhigt sein, weil das auch wichtig ist, dass das Dokument, das zum Reisen da ist, für einen persönlich eben nicht gefälscht werden kann, nicht benutzt werden kann, nicht missbraucht werden kann und weil es auch gewährleistet, dass damit auch nicht andere Dinge gemacht werden. Und daher, glaube ich, können wir sehr stolz auf dieses Dokument sein, das übrigens auch sehr schön ist und gelungen aussieht.
Wie schaut es mit dem Fälschungsschutz und Weiterentwicklungen aus in Zukunft?
Also das passiert ja laufend. Das passiert laufend, wenn man sieht, dass Fälscher etwas probieren, dann werden die Kriminalisten aufmerksam darauf und dann wird man natürlich danach trachten und diese Lücken auch schließen. Wo es hier Lücken gibt, das kann ich Ihnen versprechen, werde ich Ihnen nicht verraten, weil es keine gibt.
Na dann super, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. Nachzuhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Dankeschön.